Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit den Draft Needs der AFC und NFC South. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Moin Torben.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Wir haben schönes Wetter und ich habe Bock, nachher noch ein bisschen nach draußen zu gehen.
Ja, der Philipp ist nämlich eigentlich Garten- und Landschaftsbauer und ein unfassbar talentierter Handwerker, wie wir im Vorgespräch gerade festgestellt haben. Leute, ich habe den Philipp gerade dabei zugeschaut, wie er etwas zusammenschraubt. Ihr habt noch nie jemanden eine Schraube so zerstören sehen. Wie ich gerade im Video.
Ich bin einer der schlechtesten Handwerker der Welt. Das wirklich, ich könnte bei einer Castingshow mitmachen, der dümmste Handwerker. Ich wär auf jeden Fall mit in der Endausscheidung. Das gebe ich auch zu. Ich bin da richtig schlecht drin.
Das bist du so ein Typ, der, wenn er sagt, ja, das gebe ich auch zu, der dann glaubt, dass das irgendwas besser macht?
Ja.
Das ist auch immer, das sind auch so Leute, die dann so sagen, ey, da bin ich auch ehrlich. Und dann denke ich mir immer so, ja, und sonst nicht oder was? Also.
Doch, ich bin grundsätzlich ehrlich, deswegen gebe ich auch meine Schwächen und meine kapitalen Schwächen hier an dieser Stelle zu. Also ich bin echt mit zwei linken Händen geboren, obwohl das eigentlich als Linkshänder gar kein Problem wäre. Ich hatte das im Vorfeld schon gesagt, das ist noch nicht mal das nötige Vermögen dafür, handwerklich was zu tun, also die Haptik zu haben, sag ich mal, sondern mir fehlt auch jegliche Geduld dafür. Ja, ich hatte sogar das Glück, dass ich einen Vater hatte, der mir eigentlich alles zeigen wollte. Ich habe aber lieber Ball gespielt, also es hat mich einfach nicht interessiert. Ich war dann lieber auf dem Fußballplatz oder so und hab meinen Vater den Hühnerstall halt selber zusammenschrauben lassen irgendwie.
Richtig, so viel Spaß, ich gehe weg. Ich gehe schaukeln.
Ja, also meine erste Begegnung mit Werkzeugen war, dass ich mit nicht mal 3 Jahren versucht habe, eine Tischkreissäge. Da wollte ich den Keilriemen aufhalten mit bloßer Hand. Das zeigt, wie klar mir damals schon war, dass ich einfach sinnlose Kräfte haben werde in meinem Leben. Aber ich habe verloren. Also ich habe nachher, meine Hand hat fast alle Finger verloren, weil ich da so drin saß. So.
Das klingt doch einfach so unfassbar nicht schlau. Also du sagst so, du hast es so formuliert, ich hätte unfassbare Kräfte. Ich hätte im Kopf gesagt so, nee Mann, dir war einfach die Gefahr gar nicht bewusst. Und das ist auch etwas, was nicht gesund ist.
Ja. Ja, was willst du machen? Aber das war schon so meine erste Begegnung mit Handwerk, war quasi schon schlecht.
Ich muss dazu sagen, ich selber bin jetzt auch kein Top-Handwerker, also quasi gar nicht. Und mir fehlt weder, ich bin ein geduldiger Mensch, mir fehlen einfach Synapsen im Kopf, um da richtige Sachen zu machen, weil so einfach die einfachsten, logischsten Vorgänge funktionieren bei mir einfach nicht, weil ich dann so denke, so, ja, ich mache das jetzt so und dann begebe ich mich auch unbewusst so richtig in Gefahr, dass ich so denke, so, ja, scheiße, hab vergessen, die Sicherung rauszumachen. Warum habe ich denn gerade einen Schlag gekriegt, während ich auf diesem Stuhl sitze? Das ist ja voll doof.
Das Ding ist aber, ich glaube, wir würden ein richtig gutes Bild abgeben, wenn es darum geht, Handwerker zu sein. So diese Typen, die auf diesen Bauplänen drauf sind, die einen Bleistift hinterm Ohr haben, ja. und sowas. Und das könnten wir sein, original. Also wir wären, glaube ich, echt Top-Werbefiguren für wenn es um Handwerk geht. Ne? Groß und halt, ja, wirken total kompetent in dem, was wir machen. Aber wir wären halt, die Leute würden, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das ja schon gesagt, ich sag's jetzt mal allen so, ich musste mal in einem Ferienjob, musste ich mal von der Maschine weg, an der ich gearbeitet habe, und einen Pferdestall mitbauen. Und nach nicht mal 2 Stunden hat der Chef mich krankheitsbedingt nach Hause geschickt, weil er Angst hatte, ich mache mehr kaputt, als dass ich mithelfen kann. Also, Es ist einfach, es, ja, ich sehe danach aus, als könnte ich das, aber ja, nichts. Aber wirklich gar nichts.
Ja, nee, ich bin da auch, Ich habe da, wie gesagt, ich glaube, da haben schon viele Leute richtig viel Erwartungen mich gehalten, aber nein. Bin da nicht gut drin. Ich habe da andere Qualitäten. Auch für meine eigene Rechtfertigung jetzt, dass ich sage, ja, ich kann dafür was anderes. Ich kann richtig gut Schnürsenkel binden.
Ich sag mal so, ich habe gute Freunde, die das machen können, auch einen guten Bruder, der das macht, und lade dann zum Grillen ein. Das ist so mein Gegenwert dafür. Ich bezahle dann immer in Bier und Fleisch und guten Salaten und bisher hat sich niemand beschwert. Also ist das, glaube ich, eine ganz gute Aufteilung. Also,
ja, genau. Du bist halt ein guter Gastgeber. So.
Ja.
Das reicht ja dann auch einfach. Deswegen, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterreden, AFC und NFC South, sprechen wir mal über die NFL. Es ist nämlich gar nicht mehr so lang. Und bevor wir dann nächste Woche über den Westen reden, aber diese Woche geht es um die AFC South und die NFC South. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich gesagt, boah, das sind die beiden Divisions, die mich eigentlich am wenigsten interessieren. Dieses Jahr finde ich es ja eigentlich ganz spannend, weil irgendwie geht es bei ganz vielen Franchises in diesen Divisions in die richtige Richtung. Und ich würde mal starten mit der AFC South, mit den Houston Texans. Die Houston Texans haben, finde ich, ein gutes Nest gebaut für ihren zukünftigen Rookie-Quarterback. Sie haben mit Robert Woodson einen erfahrenen Spieler geholt. Sie haben die Defense verstärkt mit Jimmy Ward und Sheldon Rankings. Sie haben einen einen erfahrenen Backup geholt mit Case Keenum. Und haben einfach, das muss man ganz klar sagen, mit Tanzel, den sie verlängert haben, Green, den sie letztes Jahr gedraftet haben, Jack Mason, der jetzt aus Tampa kam, und Titus Howard, eigentlich vier mindestens überdurchschnittliche O-Liner. Und mit Scott Chris Sassenberry, sage ich mal, einen durchschnittlichen Starter zumindest. Ich finde ihn, er ist in dem Fall der weakest point, aber er ist kein schlechter Center. Sie haben zwei Erstrunden-Picks, zwei Zweitrunden-Picks. Nee. Haben Sie, wie viele Zweitrunden-Picks haben Sie? Das muss ich schon wieder durchzählen. Zwei Drittrunden-Picks. So ein Zweitrunden-Pick, zwei Drittrunden-Picks, ein Viertrunden-Pick, ein Fünftrunden-Picks, drei Sechstrunden-Picks und zwei Siebtrunden-Picks. So. Und natürlich der Mr. Irrelevant. So, Stand jetzt. Also sie haben da auch noch eine Menge Munition. Sie haben außer, ich sag mal, Okoronkwo, den Edge-Verteidiger, niemanden verloren, der jetzt wirklich relevant war. Aber sie waren halt auch nicht einfach nicht gut. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt die O-Line angucke, ne, finde ich die, dann ist das eine Top-7-Line in der Liga, meiner Meinung nach. Dann gucke ich mir Damian Pierce an und Devin Singletary, den sie auch geholt haben. Aber Pierce daneben finde ich super. Und das Receiver-Corp mit Woods, Magic, Collins, Brown, Mary Rogers ist erstmal, ja, da fehlt noch einer, da fehlt natürlich noch Talent, aber Matchy finde ich zum Beispiel spannend, ich finde Nico Collins spannend und du hast als sichere Variante auch noch mit einem Prove-It-Deal Dalton Schultz geholt, also auch zumindest einen Top-10-Tight-End. Kein Top-5-Tight-End, aber ein Top-10-Tight-End ist der auch. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass der zweite Pick ein Quarterback wird, oder sagst du direkt was anderes? Wenn ja, welchen Quarterback siehst du hier?
Also im Best-Case-Szenario gehen die Texans mit ihren ersten drei Picks, Quarterback, Wide Receiver und Center. Und ja, genau in der Reihenfolge. Weil das ist auch die Prioritätenliste, denke ich. Quarterback ist hier an der Stelle, weil ich mittlerweile, ich habe das ja im Prinzip schon gesagt, als die Panthers den Trade gemacht haben mit den Bears, CJ Stroud ist jetzt die 1. Und dann passt für mich, für die Texans, Bryce Young, einfach ein Quarterback, wo ja du das Gefühl hast, dass für den nach dem Snap alles in Zeitlupe läuft. Also der ist halt so schnell im Processing, in der Spielverarbeitung einfach nach dem Snap. Und damit meine ich gar nicht mal seine Beine, wo er manchmal irgendwie meinen, Leute, er wäre so der nächste Kyler Murray. Das ist ein ganz anderer Quarterback. Bryce Young ist einfach auch klein und relativ schmal. Aber ansonsten haben die beiden nicht viel miteinander zu tun. Was Bryce Young einfach ausmacht, dass er zum Beispiel nicht den Haken hinten rum macht, sondern wirklich durch die Mitte geht, wenn der Druck kommt, nach vorne geht. Und dann eben auch oft Receiver findet, wo viele andere längst laufen würden, längst die Beine in die Hand nehmen würden oder sich einfach sacken lassen würden. Das ist halt sein großes Talent. Und das passt zu dem, was die Texans bisher haben.
Ich finde, das passt vor allem zum General Manager, dass ihm sowas wie Accuracy, das Armtalent in irgendeiner Form, aber vor allem das, was ich finde, was man schwieriger lernen kann, Spielverständnis, Football-IQ.
Ja.
Das bringt für mich Bryce Young mit und das passt irgendwie zu dem, wo ich das Gefühl habe, das wollen die Texans gerade bauen und deswegen macht es total Sinn. Bryce Young funktioniert wahrscheinlich ab Tag 1 hinter dieser O-Line.
Ja, und das ist auch ganz logisch, dass du natürlich Dinge, die du vor dem Snap lesen sollst, dass du das leichter lernen kannst. Das ist etwas, wo er seine Baustellen noch hat, im Gegensatz zu einem CJ Stroud zum Beispiel, der darin sehr, sehr reif ist und einfach schon vor dem Snap ziemlich gut sehen kann, so, okay, jetzt macht die Defense gleich das und das, also kann ich mich schon mal in die Richtung so orientieren oder ich muss den Spielzug nochmal abändern, damit mein Receiver dann die und die Möglichkeit kriegt. Das ist nicht Bryce Young. Bryce Young nimmt den Ball auf und dann guckt er, was passiert. Und dann ist er aber eben rasend schnell darin zu sehen, was gerade vor ihm abläuft. Also wie gesagt, dieses Lesen vor dem Snap wird man mit ihm aber gut in der Offseason bearbeiten können, im guten Quarterback-Raum. Ja, und dazu würde dann eben auch, wenn Bryce Young das ist, würde ein Receiver wie Jackson Smith und Jigba gut passen. Route Runner, der so in diese Kategorie Amon-Ra St. Brown, sag ich mal, geht, also diese Slot Receiver, die ein bisschen mehr Masse mitbringen mittlerweile, die viele Catches machen können, mit gutem Timing halt einfach auf ihren Routen sind und immer da zu finden sind, wo der Quarterback sie haben möchte. Mhm. Das wäre so meine zwei, dann hättest du da direkt das Zusammenspiel und wenn du dann noch ein Center findest, ja, dann hast du quasi erstmal, dann hast du schon mal so eine Achse, will ich bald sagen, hast du schon mal gebildet mit den drei Spielern, indem du dann noch den besten Center in, ja, John Michael Schmitz zum Beispiel im Draft holst, ja, und da eine Chemie aufbaust zwischen Schmitz und Young.
Was hältst du von Steve Avila von TCU?
Ja, Steve Avila ist für mich ein Guard, den ich vor allem im physischen Bereich sehe. Klar, wenn du jetzt im Ansatz gehst, dass du mehr laufen möchtest, ist das auch ein Spieler, der interessant ist.
Für mich ist er so ein kleiner Jack Mason bloß als Center. Jack Mason kommt für mich auch nur über Power. Also über Masse und über Power. Und Steve Avila ist für mich auch einfach ein Spieler, der über Power kommt. Also über Run Game, über ich verprüge dich, damit ich laufen kann.
Ja, das ist richtig. Wie kommt eigentlich die ganze Welt darauf, dass es ein Center ist?
Weil er überall so gelistet ist. Ich sehe auch überall, dass er auch Guard spielen kann. Das wird, also überall steht für mich, der ist Center und Guard. So, jetzt guckt Philipp erstmal in seinen Unterlagen, wie viele Snaps als Center der wirklich gespielt hat.
Ja, ich habe das jetzt nämlich schon öfter gehört. Ey, was sagst du dem? Kann der Center spielen und so, ne? Ich denke immer, egal was ich von dem gesehen habe, ich bin immer bei Guard. Also
ich habe ihn mit Luke Whippler, Joe Tippmann und John Michael Schmitz überall als Center gefunden. Uiuiuiui. Der Draft-Nerd. Also,
ich hoffe, das hat für RTL richtig locken, vorbereitet. Ja? Ja, naja. Also hat auch mal als Center gestartet, ne? Aber hat auch mal Center gespielt, sagen wir mal so.
Dann bleiben wir, und, dann machen wir weiter mit.
Dann gehe ich mal weiter mit 6 Fuß 4 und fast 340 Pfund. Sage ich ganz ehrlich, ich kenne nicht viele Center, die mit so einer Statur da unten mit der Hand im Dreck rumkrebst.
Aber das macht's ja spannend. Das macht's doch spannend, wenn der Center jetzt auch noch so ein Massemonster wird. Und überleg mal, du hast eine Interior Line aus Kenyon Greens, Jack Mason und Steve Avila. Ja, also Inside Run funktioniert dann immer.
Ja, das mag wohl sein, aber ich meine, du bist dann ja auch mit Joe Tippmann zum Beispiel ganz gut bedient. Da hast du übrigens einen, der halt regelmäßig Center gespielt hat und halt auch physisch sein kann.
Okay, also den siehst du davor. Was hältst du von Luke Whipler?
Whipler, ja, weniger physisch.
Okay. Was hältst du davon, dass die Houston Texans, die ja ein Nest, sagen wir mal, für Bryce Young, wir sind uns da, glaube ich, beide einig, ja. Obwohl ich immer noch Anthony Richardson als auch Will Levis eigentlich auch spannend finde. Und Anthony Richardson mir eigentlich immer noch echt gut gefällt, was einfach seine athletischen Voraussetzungen angeht. Aber wenn Bryce Young an 2 da ist, dann, ich glaube, dann nimmt man Bryce Young. Was hältst du davon? Warum haben sie Brandon Cooks abgegeben? Hältst du den Move für smart oder nicht?
Weil Brandon Cooks nicht mehr für die Texans spielen wollte. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Texans eine Wahl hatten.
Glaube ich das auch, aber B, selbst wenn du ihn hättest dagelassen, und ich glaube, Brandon Cooks wäre auch ein Profi, der hätte dann trotzdem noch Leistung gebracht, aber er passt von der Timeline halt auch gar nicht. Weil du brauchst noch 1-2 Jahre, damit du hier wirklich ein Playoff-Team bist, und dann ist Brandon Cooks zu alt.
Ja, auf der anderen Seite, und das ist halt die Aktion mit Dalton Schultz, ein Veteran-Receiver hat noch keinem Rookie-Quarterback geschadet. Ne? Also da können wir eigentlich durch die Bank weggehen. Was hat Josh Allen aufs nächste Level gehoben? Es war der Veteran-Wide-Receiver und nicht der Rookie. Ne? Durchweg eigentlich haben wir die Situation, dass du, um deinem Quarterback zu helfen, hast du erstmal einen Veteran-Receiver versucht zu verpflichten, der es dem Quarterback leichter macht. Ne? Also ein bisschen was wäre da schon nicht schlecht. Jetzt sind alle Starting-Receiver wären in der Situation unter dem Rookie-Contract. Also ist Dalton Schultz quasi schon deine Veteran-Option, was aber auch nicht verkehrt ist. Darf ja auch mit Ruhe ein Tight End sein. Also.
Eben. Also ich glaube, ist Dalton Schultz ein Fantasy-Kandidat für dich?
Ja, es hängt jetzt zum Beispiel davon ab, was die Texans tatsächlich auch Receiver noch machen. Ne? Ich glaube aber unter der Bedingung, dass Bryce Young dahin kommt und dass man ihm auch häufiger mehr schützen wird und ihm ein bisschen mehr Protection geben wird, sehe ich das eher weniger, dass Dalton Schultz jetzt jemand ist, der viele, viele Catches kriegt.
Okay. Ich würde sagen, wir kommen zu den Indianapolis Colts. Die, wie man überall liest, die machen ihren Job in Richtung Quarterback. Die sind an 4 dran. Aber sie haben ein bisschen was getan. Sie haben Samson Ebukam geholt, den Edge-Verteidiger, Taven Bryan, EJ Speed, Ashton Dullin, Taquan Lewis, Matt Gay und als sicheres Fangnetz auf Quarterback Gardner Minshew. Sie haben Bobby Okereke verloren. Sie haben einen Erstrundenpick, einen Zweitrundenpick, einen Drittrundenpick, einen Viertrundenpick, 3 Fünftrundenpicks und 2 Siebtrundenpicks. Also ein bisschen was ist da, aber die sind auch klar im Rebuild. Also wir sprechen hier von einer Franchise, die auch eigentlich Offensive Tackle, Right Receiver und Quarterback sucht. Sind die Colts einfach nicht gut zusammengestellt, was ich, glaube ich, auch schon durchgehend immer gesagt habe?
Ja, natürlich.
Oder welcher Prozess dauert länger, so können wir es sagen? Der Houston Texans oder der Colts?
Ja, ich befürchte der Colts, weil man einfach zu zögerlich ist an der Stelle. Also jetzt auch schon beim Uptrade an 1 hat man nicht mitgeboten, also nicht in der Form mitgeboten, der man das vielleicht hätte machen sollen, um seinen Wunsch-Quarterback zu kriegen. Jetzt sieht es aktuell so aus, als würde man auch nur noch die Nummer 4 kriegen. Aber
erzähl weiter.
Ne, die Titans sind heiß auf 3 und das wiederum spricht eben auch sehr stark dafür, dass Bryce Young für die Texans sich mittlerweile als der Quarterback herausgestellt hat, weil die Titans das wissen, sonst würde man diesen Trade jetzt nicht forcieren, sondern wirklich erst machen, wenn man weiß, die Texans nehmen an 2 Young oder Richardson. Jetzt sieht es aber eben stark danach aus, als wär das bereits safe. Und dann können die Titans eben diesen Move machen und können an 3 Richardson nehmen. Ja, und dann bleibt dir halt quasi nur noch die Option 4. Und das, ich will noch nicht mal sagen, dass die Colts den Kader schlecht geplant haben oder ihre Prioritäten in falsche Positionen gesetzt haben. Ich glaube, das hat viel auch eben damit zu tun, dass man so zögerlich ist in seinen Entscheidungen, weil wer halt immer wieder zurücktradet und immer wieder lieber den Plan B macht statt den Plan A, der kommt halt immer wieder in die Situation, dass er auf den Positionen, die von anderen Teams halt weniger wertgeschätzt werden, dort eben dann den Value findet. So. Das ist ja ganz klar. Wenn ich mich auf dem FA, auf dem Free Agent Markt oder auch im Draft bei den besten Offensive Tackles zurückhalte und zurücktrade und vielleicht lieber die nächstbessere Option dann forciere, dann habe ich natürlich aber gleichzeitig mehr Geld, was ich ausgeben kann und bin an einem Draft-Spot vielleicht eher in der Situation, dann eben den besten Guard zu bekommen oder den besten Center. Das ist halt das Thema der Colts. Also ich glaube nicht, dass sie die Positionen falsch priorisieren. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass sie sich halt immer in die Situation begeben, dass am Ende nur noch die Ware da ist, die weniger Produktivität verspricht.
Also wenn ich mir den Kader der Colts angucke, also ich sage, sie haben, also es ist trotzdem immer noch eine Entscheidung, wem ich welchen Deal anbiete. Ich glaube aber, dass die Colts eigentlich schneller zu rebuilden sind als die Houston Texans. Weil bei den Houston Texans fehlt auch in der Defense auch grundsätzlich immer noch ein bisschen Talent und auf Receiver auch. Die Colts haben eigentlich auf verschiedensten Key-Positionen eigentlich zumindest interessantes Material. Sie haben auch Isaiah McKenzie noch geholt, sie haben Alec Pierce, Michael Pittman, ja. Michael Pittman ist vielleicht keine klare Eins, aber ist schon okay. Also bei den Houston Texans wäre er auch der beste Receiver. Jonathan Taylor ist ein guter Running Back. Und wenn du es schaffst, hier die O-Line zu fixen und den System zu geben, was ihnen hilft, dann glaube ich, dass ein Jelani Woods beispielsweise als Thailand dir auch hilft. Und in der Defense hast du eigentlich auch gute Leute. Ich halte viel von Quitty Pay. Ebukam hat mir auch gut gefallen. Du hast mit DeForest Buckner jemanden, wo ich immer noch sage, der kann irgendwann Defensive Player of the Year werden. Du hast Shaquille Leonard, einen der besten 2 Inside Receiver, Linebacker. Ich finde Kenny Moore in Ordnung. Black Mon ist auch in Ordnung. Aber du hast eigentlich, hast du Material. Und ich glaube, dass die Colts quasi, wenn sie einen Quarterback haben und natürlich vielleicht auch noch einen Receiver holen, ja. Weil Pierce, McKenzie und Pittman kann meiner Meinung nach nicht die komplette Lösung sein. Aber wenn du es schaffst, wahrscheinlich vielleicht sogar mit einem Will Levis, ich würde also wahrscheinlich sogar auf Will Levis gehen in dem Fall, und einem richtigen System, dann glaube ich, dass du hier relativ schnell kompetitiv werden kannst. Was du letztes Jahr definitiv nicht warst.
Ich glaube aber, dass man Will Levis da einfach zu stark einschätzt. Will Levis ist ja in dem Moment kein Dual-Threat-Quarterback, wie man sich das vielleicht wünscht, sondern das ist ein so physischer Runner, ich sag mal, Ben Roethlisberger.
Genau, in den ersten Jahren, so. Also wie Ben Roethlisberger in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahren so.
So, und ich sehe dann aber, und das ist halt mein Problem, was ich mit Will Levis habe, Will Levis hat unter Liam Cohn, der ein guter Quarterbacks-Coach ist und der dafür extra nach Kentucky geholt wurde, hat er mir einfach in den letzten 2 Jahren viel zu wenig Entwicklung gemacht. Das ist halt der große Unterschied zu Anthony Richardson, der einfach bis zu seinem letzten Jahr 60 Mal den Ball geworfen hat und jetzt quasi erst zeigen kann, dass er auch ein guter Passer ist. Aus Will Levis hat man das 2 Jahre lang versucht rauszuholen und das Resultat war durchwachsen. Also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und das sieht auch jeder Laie, der das Tape sieht, dass das Resultat aus dieser wir machen mehr aus Will Levis eben nicht gut war. Und das ist halt der Unterschied zu diesen anderen rohen Quarterbacks, die aus dem College kamen, zu Josh Allen. Mit Will Levis hat man bereits diese Schritte versucht zu gehen und es hat nicht funktioniert. Also ich verstehe nicht, warum Teams jetzt plötzlich meinen, obwohl sie vielleicht sogar einen schlechteren Quarterbacks-Coach haben als Liam Cohn, dass sie das jetzt aber aus ihm rausholen.
Ja, aber also mir geht es ein bisschen um die Umstände. Ich glaube tatsächlich, dass die Umstände bei den Colts echt in Ordnung wären für einen Will Levis. Und ich sehe, die Alternative für mich wäre tatsächlich, dass die Colts sich dann mit Gardner Minshew in die Saison gehen.
Ja,
und dann einfach gucken, okay, dann lass uns Will Anderson draften im Zweifel.
Aber das ist halt auch wieder ein Punkt, ne? So, ist Gardner Minshew wirklich ein Bridge Quarterback? Oder ist Gardner Minshew ein Lückenfüller, der, nachdem wir nach 3 oder 4 Wochen sagen, bring den Rookie, das kannst du nicht mehr mit ansehen. Weil, abgesehen von seiner Zeit in Jacksonville, wo er mal echt eine gute Spielserie hatte, haben wir von Gardner Minshew nicht viel gesehen. Und wir haben das oft bei Teams gesehen, die dachten, sie hätten jetzt einen Bridge Quarterback geholt in der Free Agency. Ich erinnere nur an Mike Glennon, den man dann nach 2, 3 Wochen bereits auf die Bank setzen musste, weil das keinen Zweck hatte.
Gut, aber also Mike Glennon und Gardner, also da habe ich von Gardner Minshew schon mehr gesehen als jemals von Mike Glennon.
Was ich damit nur sagen will, wir haben das halt oft gesehen mit Veteran Quarterbacks oder mit Bridge Quarterbacks, die dann zu früh Platz machen mussten. Mitch Trubisky auch jetzt bei den Steelers direkt, ne? Das hat 2 Wochen gedauert. Da war der da wieder verschwunden, auch wenn die Steelers sich auch gedacht haben, die haben ja Trubisky geholt, damit der Pickett erstmal lernen kann und nicht sofort spielen muss. Waren dann aber gezwungen, ihn nach 2 Wochen zu bringen. Und
aber dann hast du mich nicht verstanden.
Ja.
Ich sage, du gehst mit Gardner Minshew in die Saison und draftest einfach keinen Quarterback.
Ach so.
Wenn dir Will Levis nicht gefällt und Hendon Hooker sehe ich nicht an der 4, dann geh halt mit Gardner Minshew in die Saison, spiel die Saison mit ihm und drafte halt einfach Will Anderson und dann hast du ein gutes Talent geholt.
Ja,
das ist auf jeden Fall besser als vorher.
Ich sag ganz ehrlich, wenn dein Teambesitzer dir am Ende der Saison als GM zu deinem GM geht und sagt, wenn wir nicht den besten Quarterback der nächsten Draftklasse holen, dann bin ich ziemlich sauer. Ich glaube, dann kannst du nicht aus der ersten Runde rausgehen und keinen Quarterback draften. Dann kannst du eigentlich auch gleich deinen Vertrag bei deinem Besitzer abgeben und sagen, hier, das war's. Weil das ist doch der Punkt. Das nervt doch bei den Colts seit Jahren.
Ja gut, aber dafür haben sie ja jetzt zu wenig getan. An 4 wirst du nicht den besten Quarterback kriegen.
Ja, genau. Und das ist das, wofür Ballard sich rechtfertigen muss. Dass er es halt wieder nicht gemacht hat. So, ja,
aber dann hol doch quasi sein Edge-Verteidiger. Eine safe Nummer wie Will Anderson, wo du eigentlich relativ safe sagen kannst, ey, der wird funktionieren in der NFL.
Ja, aber dann hast du unterm Strich deinen Job nicht gemacht, weil dein Job war, den besten Quarterback der Draftklasse zu holen. Und da hast du wieder zurückgezogen, da hast du wieder nicht das reingesetzt, was du reinsetzen hättest können. Bist jetzt in der Situation, dass du am Ende nur noch den viertbesten Quarterback kriegst oder den vermeintlich viertbesten. Mhm. Wir wissen ja nicht, was dann daraus wird. Und dann gebe ich dir recht, dann kannst du natürlich genauso gut sagen, der überzeugt mich nicht, warum soll ich einen First-Rounder für einen Quarterback ausgeben, aber dann ist der Prozess halt trotzdem schlecht gewesen. Dann hast du keinen guten Job als GM gemacht. Wenn du am Ende des Drafts ein klares Need auf Quarterback hast und nächste Saison ist Gardner Minshew dein Starter und du hast nicht mal einen Rookie in deinem Roster, der quasi die Hoffnung für die Zukunft sein kann.
Aber wer könnte denn, jetzt denken wir das Ganze mal weiter. Wir holen uns Will Anderson in der ersten Runde, weil wir wissen, der Quarterback, der uns eigentlich am besten gefällt, wo wir richtig viel Potenzial sehen, ist dann auf jeden Fall noch zu haben. Ich spreche von Jaren Hall oder Clayton Tune. Oder hast du irgendjemanden auf dem Schirm, wo du sagst, der wird später gedraftet, aber unterschätzt den nicht?
Also das Ding ist ganz klar, ne? Wenn du überzeugt bist von einem Quarterback, dann wartest du nicht bis Runde 2. Egal, ob ein Spieler da normalerweise gedraftet wird. NFL-Teams interessieren sich nicht für Mock-Drafts.
Natürlich, so. Ja. Also, ja, aber man muss ja ein bisschen, wir gehen jetzt hier mal strategisch vor.
Ja.
Welchen Quarterback in den späten, der potenziell in den späten Runden gedraftet werden wird, traust du am Überraschungspotenzial zu?
So, Hendon Hooker wird auf jeden Fall vorher weg sein.
Ja.
So.
Was hältst du von einem Stetson Bennett? Der war zumindest erfolgreich. Der weiß zumindest, wie gewinnen geht. Wir müssen ja hier mal ein paar Namen droppen, damit wir hier mal, wir müssen ja Content liefern. Die Leute sollen ja unsere Folgen hören, ja, und wissen, okay, das können ja verschiedenste Strategien sein.
Das ist richtig. Also Stetson Bennett ist kleiner und dünner als Bryce Young.
Gut, aber er hat mehr gewonnen.
ja, in einem richtig krassen Team. Und Stetson Bennett wurde auch schon verhaftet.
Okay. Was ist mit Jaren Hall?
Ja, Jaren Hall.
Ist ein dynamischer Quarterback.
Kein besonderer Arm. Kein besonderer Arm auf jeden Fall. Und er hatte Hüftverletzungen, mehrere Gehirnerschütterungen. Ne? Das ist halt so ein Thema. Ja.
Was ist mit Tanner McGee?
Tanner McGee, ja, also ich denke, wenn du da mehr im Bereich Ballgefühl, Antizipation und so machst, dann ist das ein Kandidat aus dem, was werden könnte. Ne? So, wir haben natürlich auch immer mal ja, Tag 2 Quarterbacks oder später aus denen, was wird. Darauf sollten die Colts sich auf keinen Fall verlassen. Aber das ist vielleicht eine Option, Tanner McGee.
Was ist mit Max Duggan von der TCU?
Ja, in einem Spread-System vielleicht. Ich habe das Gefühl einfach bei Max Duggan, dass er auf College-Niveau sieht das gut aus, aber dass er halt in keinem Bereich wirklich was Besonderes liefert. Ne? Also das ist alles okay. Das ist ein Backup-Quarterback.
So, sehe ich tatsächlich genauso, aber trotzdem. Was ist mit Aiden O'Connell?
Ja, eine gute Spielveranlagung auf jeden Fall.
Ist auch groß.
Ja, relativ groß, genau. Klar, Umgang mit Druck ist ein Thema. Ja, du kannst sagen, im Quick Passing oder ich sag mal eher im Bespielen der kurzen Bereiche ist er ziemlich sauber und ordentlich. Das ist es dann aber gewesen. Also du kriegst halt keinen kompletten Quarterback. Und ich sag mal, das ist so Grundvoraussetzung eigentlich, wenn du in die NFL gehst, und das ist zwar irgendwie leicht dahergesagt, aber das können gar nicht alle Quarterbacks, dass du das komplette Feld bespielen kannst. Also, dass du alle Würfe kannst, die du quasi in einem NFL-Playbook hast. Und das ist bei O'Connell tatsächlich eine Frage, ob das in ihm steckt.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Tennessee Titans. Ich hoffe, wir haben genug jetzt über die Indianapolis Colts geredet.
Ja, es gibt ja noch andere, Jake Hanna, Clayton Tune und so. Was natürlich, also sind ein paar interessante Namen noch dabei, aber ich bleib dabei, die Colts müssen auch mal ein bisschen zocken.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich sage immer noch, hol dir lieber den besten Edge-Rusher, bevor du irgendeinen Quatsch machst auf Quarterback.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber werden sie dann, also dann kann Ballard wahrscheinlich seinen Hut nehmen. Ja.
Kommen wir zu den Tennessee Titans. Die Tennessee Titans haben aufgeräumt. Mhm. Cunningham, Levan und Woods sind weg. Austin Hooper ist weg. Nate Davis ist weg. Bud Dupree ist weg. Sie haben Andrew Dillard geholt, den ich immer noch für ein Talent halte, wo ich sage, der kann ins System passen. Bisher war er ein Bust, aber er kann ins System passen. Sie haben mit Arlen Key den Edge-Verteidiger geholt, wo ich sage, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Sie haben Luke Gifford und Daniel Pruscal geholt. Die Gerüchte sind sehr laut, dass die Tennessee Titans auf 3 gehen werden im Draft. Wie wollen wir es machen? Wollen wir sagen, planen wir jetzt, wenn sie ihren 11, also sie haben theoretisch nur 6 Picks. Sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick, einen Sechstrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick. Wie wollen wir es angehen? Dass sie auf 3 sind oder dass sie am 11 draften? Weil anscheinend sind sie von Ryan Tannehill auf Dauer nicht mit Ryan Tannehill nicht zufrieden. Sie haben aber auch klare Needs in der O-Line und auf Receiver.
Also die Titans haben, glaube ich, jetzt einen langfristigen Plan, den sie verfolgen. Das zeigt ja auch, dass Mike Vrabel jetzt einfach mehr zu melden hat da und einfach jetzt eine gewisse Jobgarantie auch hat. Das heißt, du musst jetzt nicht jedes Jahr richtig erfolgreich sein. Und die Titans nutzen jetzt dieses eine Jahr mal, um diesen Kader zu reformieren und in die Zukunft aufzubauen. Und das geht natürlich mit Ryan Tannehill auch weiter als Quarterback. Also das ist halt das Gute daran. Sie können hinter Tannehill auf jeden Fall einen jungen Quarterback parken, der noch wenig Bälle in seiner Karriere geschmissen hat. Und Anthony Richardson an 3, ich würde das tatsächlich würde das tatsächlich so machen, weil die Titans können mit einem 24er First-Rounder und einem Spieler, Derrick Henry wird ja auch immer wieder genannt, denke ich, ohne weiteres da an 3 vorgehen, um mit den Cardinals zu tauschen und dann ihren Wunsch-Quarterback nehmen. Und Anthony Richardson scheint eben aus Sicht der Titans der Wunsch-Quarterback zu sein. Also nicht umsonst, wir müssen das mal so chronologisch durchgehen, wie Leute, die Mock-Drafts machen in den Medien, wie die arbeiten, wenn die Gerüchte hören. Und es riecht einfach stark danach, bevor dieser Trade mit den Panthers zustande kam und klar war, die Panthers, die Raiders und die Titans sind gerade mit den Bears in Verhandlungen. Da waren Anthony Richardson und CJ Stroud beide in Mock-Drafts plötzlich die 1. Vorher war es immer Bryce Young. Dann kam der Trade mit den Panthers und jetzt ist überall CJ Stroud die 1. Also müsste man ja davon ausgehen, entweder die Raiders oder die Titans fanden Richardson ziemlich klasse. Und wenn sie an 1 vorgetradet worden wären, hätten sie den genommen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, sind die Titans, weil sie jetzt gerade auch ihren Kader komplett danach ausrichten. Die Raiders übrigens auch. Mit Jimmy Garoppolo kannst du das nämlich quasi genauso spielen, dass du den jetzt erstmal ein Jahr da gemütlich parkst. Aber sieht eben momentan so aus, als hätten die Titans eben durch diesen Spieler, den sie noch mitgeben können, ein bisschen mehr zu melden, wenn es darum geht. Und Derrick Henry, wenn du so einen guten Rusher als Quarterback hast, brauchst du wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr in der Form, dass du ihn dann abgeben kannst. Ja, das ist das. Und dafür müssen sie dieses Jahr nicht mal großartig Draftkapital aufgeben. Das ist halt das zweite Plus. Sondern mit dem nächstjährigen First-Rounder können die Cardinals eigentlich nicht viel verkehrt machen. Also viel, viel mehr werden sie nicht verlangen können, wenn es auch noch ein Spieler wie Derrick Henry, der wahrscheinlich irgendwo ein Second-Rounder wert sein wird, wenn sie den noch dazu kriegen.
Also du würdest an Cardinals-Stelle, würdest du das machen? Dann mit Murray und Derrick Henry an den Start gehen?
Das, würde ich machen, tatsächlich. Das entlastet ja irgendwo auch deinen Quarterback. Klar kann man jetzt sagen, was bringt den jetzt Derrick Henry? Vielleicht ist auch noch ein anderer Spieler dabei, den du eher haben willst von den Titans.
Wer fällt dir da ein?
Jeffrey Simmons zum Beispiel. Dann sage ich aber ganz ehrlich, wenn du den lieferst, dann musst du eigentlich schon gar keinen nächstjährigen First-Rounder mehr liefern, sondern dann reden wir wirklich nur noch von einem Second-Rounder, weil Jeffrey Simmons einfach nochmal eine andere Qualität hat. Also das ist so ein bisschen das, was die Cardinals sich überlegen müssen. Wollen wir lieber einen First-Rounder mehr haben? Oder wollen wir einen Spieler haben, wo sie ja eindeutig auch noch jemanden gebrauchen können?
Und Jeffrey Simmons ist ein Elite-Spieler. Auf einer mittlerweile Elite-Position.
Ja.
Muss man ganz, ganz, ganz klar so sagen.
Aber das ist halt der Vorteil, den die Titans haben gegenüber den Raiders, ne? Die haben halt 2 solche Schlüsselspieler, die interessant für die Cardinals sind. Also aus meiner Sicht Simmons sogar noch mehr als Henry. Ja. Die du mitgeben kannst und die den Trade einfach viel attraktiver machen.
Ja, definitiv. Also du sagst Anthony Richardson für die Titans an 3.
Ja. Yep.
Okay. Wir kommen zu den Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars, das Überraschungsteam der Division, hat, glaube ich, eigentlich in den letzten Jahren schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet, was Kaderbuilding angeht. Sie haben einen Erstrundenpick, einen Zweitrundenpick, einen Drittrundenpick, 2 Viertrundenpicks und 3 Sechstrundenpicks sowie einen Siebtrundenpick. Sie haben Andrew Wingard geholt, sie konnten Evan Engram halten. Sie haben CJ Beathard gehalten. Sie haben Roy Robertson-Harris gehalten. Sie haben Javon Taylor verloren, sie haben Arden Key verloren. Beides Keyplayer. Also ich finde beide richtig gut. Was für mich die klaren Needs ausmacht, du brauchst einen Offensive Tackle und du brauchst einen Edge Rusher. Was priorisierst du als erstes? Mit deinem 24. Pick beispielsweise.
Der berühmte Satz, das kommt drauf an, wie das Board fällt, passt natürlich hier an dieser Stelle sehr gut. Ich sag mal, wenn die Jaguars an der Stelle, an der sie dran sind, noch Darnell Wright auf dem Board vorfinden, weil sie ja auch einen Right-Tackle brauchen. Also ja. Javon Taylor war ja Right-Tackle bei den Jaguars, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, und sie haben ja Cam Robinson, der ist ja zumindest solide.
Genau, also wenn der noch da ist, dann glaube ich, ist er in dem Moment der beste Spieler auf ihrem Board. Es sei denn, und das ist natürlich was noch ins Gewicht fällt, es fällt einer der richtig, richtig guten Edge-Defender hinten rüber. Momentan ist das kaum sichtbar und ich würde es dann auch, wenn ich, ich wäre bei Wright auch aus dem Grund, weil ich sage, hey, du hast sonst zweimal nacheinander deinen First-Round-Pick für Edge-Defender ausgegeben. Mhm. Und ja, wir wissen ja auch, am Ende musst du die Spieler halt auch alle bezahlen. Und wenn Trevon Walker das ist, was er zu sein scheint, dann musst du ihm einen dicken Vertrag geben. Holst du jetzt in der ersten Runde wieder einen Edge-Defender, dann bist du in 4 Jahren in der Situation, sofern dieser Spieler sich halt auszahlt, dass du den halt auch teuer bezahlen musst. Das machst du dann wahrscheinlich aber nicht mehr, weil wenige Teams leisten sich 2 elitäre Edge-Defender. Das heißt, hier dann in die Offensive Line zu investieren, ist für mich der bessere Schritt. So. Weil der Pass-Rush war eigentlich letztes Jahr schon gar nicht schlecht und Josh Allen rennt da ja auch noch rum, glaube ich, ne? Oder?
Ja, Josh Allen rennt da noch rum und der ist ja auch sehr, sehr gut. Also du sagst Offensive Tackle über Edge. Ich weiß halt aber beispielsweise nicht, wenn dir ein Edge-Rusher gefällt und ich, also mir persönlich, und ich glaube, den gibt es da auch noch, gefällt ja BJ Ojulari richtig
ja,
gut.
Ja.
So, weil der einfach dir einen gewissen Floor gibt und der hat richtig viele Moves und ich glaube, dass der in der NFL wahrscheinlich sogar besser spielen wird als im College.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Jacksonville das genau abwägt an der Stelle. Also die werden ein horizontales Board haben wie alle Teams heutzutage. Das heißt, du hast nicht einfach irgendwie eine Liste Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und streichst dann ab, sondern du guckst halt einfach, okay, in dem Bereich, in dem wir dran sind, haben wir folgende Spieler, haben wir quasi so in einem Pool. Die sehen wir alle in dem Bereich sehr stark. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man dran ist und Wright und BJ Ojulari sind zum Beispiel noch da, beide, und nehmen wir mal an, auch noch im Bereich Tight End zum Beispiel, der Stärkste, dass du dann so, da haben sie Evan Ingram, vergessen wir das. Aber dass du dann halt da sitzt und sagst so, dich wahrscheinlich in letzter Sekunde erst entscheidest, wen du dann von den beiden nimmst, weil es halt für beide verdammt gute Argumente gibt.
Ja. Ja, und ich glaube, an der Stelle kannst du auch nicht viel falsch machen, ehrlich gesagt.
So, also das ist das Gute, ja. Mit Wright, finde ich, holst du den besten reinen Wright-Tackle dieser Klasse. Garantiert ist das eine sichere Bank.
Ja, ich finde Daniel Wright auch nicht nur als Right-Tackle, sondern als Tackle allgemein. Natürlich ist er ein Right-Tackle, aber ich finde ihn auch besser als manche Left-Tackle.
Ja, vielleicht haben die Jaguars ja Glück und sie müssen sich nicht entscheiden.
So,
dass einer von den beiden halt schon weg ist, dann, ne, man kennt das selber aus Fantasy-Drafts, ne, man hat auch so seine Listen und ist hin und her gerissen bei bestimmten Spielern. Manchmal entscheidet auch der Draft selber darüber, welcher Spieler am Ende bei einem landet und nicht, was man denn selber gerne möchte. Aber es ist immer gut, auch in der ersten Runde an dieser Stelle noch, an der sie dran sind, mehrere Optionen zu haben und die haben sie.
Ich würde sagen, kommen wir zu NFC South, zu den Carolina Panthers. Die Carolina Panthers haben mittlerweile den ersten Pick. Sie haben auch einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, zwei Viertrunden-Picks und einen Fünftrunden-Picks. Sie sind im Rebuild, ja, aber sie haben auch ein paar Veteran-Lösungen geholt. Sie haben Hayden Hurst geholt, sie haben Shai Tuttle geholt, sie haben Andy Dalton geholt, Bradley Boseman als Center, Miles Sanders als Running Back und Vaughn Bell als Safety. Sie haben ihre Quarterback-Situation entschlackt, weil sowohl Baker Mayfield als auch Sam Darnold als auch PJ Walker sind nicht mehr Teil des Teams. Du sagst CJ Stroud. Warum? Also ja. Du kannst runterbrechen, weil sie werden an 1 einen Quarterback holen. So.
Ja, das ist klar. Also genau, damit fangen wir mal an. Also so einen Uptrade, den die Panthers gemacht haben, den machst du auch aus historischer Sicht, wenn man die letzten 20 Jahre blickt, seitdem die Quarterback-Position quasi diese Priorität bekommen hat, den machst du nur für einen Quarterback. So. Und dann, ich weiß natürlich nichts. Ich versuche nur zu argumentieren. Und wenn ich mir angucke, dass in diesem Coaching-Staff Frank Reich ist, über den wir schon gesagt haben, dass er einen bestimmten Quarterback-Typus bevorzugt, der eher ein bisschen größer ist. Dann haben wir mit Josh McCown einen Quarterbacks-Coach, der selber ein gewisser Typus Quarterback gewesen ist und der unter anderem bei Josh Norris in so wunderbaren Videos bevor er QB-Coach der Panthers geworden ist, die Quarterback-Klasse quasi ja rezitiert hat, indem er angeguckt hat, was können die gut, was können die weniger gut, was sind Coaching-Punkte. Und auch da halt schon über einen bestimmten Quarterback sehr hoch im Kurs war. Und dann haben wir mit Jim Caldwell noch einen Assistant, Veteran Assistant, Senior Assistant, so ist es richtig, der auch seine Erfahrungen mit Quarterbacks hat, die Peyton Manning heißen und Matthew Stafford. Und wenn wir Matthew Stafford und Peyton Manning angucken und was sie vor allem, als sie im Draft waren und in ihrer Rookie-Zeit hatten, dann war es folgendes. Stafford und Peyton Manning haben beide in ihrer ersten Saison mehr Interceptions geworfen als Touchdowns, waren vor allem in der Spielverarbeitung, in der Entscheidungsfindung einfach fehlerbehaftet. Und das ist eigentlich eine Beschreibung, die am ehesten auf CJ Stroud zutrifft. Also
es ist nicht positiv und das ist nicht das, was ich über einen Erstrunden-Pick lesen will, dass seine Spielverarbeitung fehlerhaft ist.
Ja, das Ding ist, auch all die Dinge, die für Peyton Manning und Matthew Stafford sprachen, Stafford ist an 1 gepickt worden, Manning auch an 1, ne?
Auch an 1.
War nicht die 2, ne? War die 1. Ja. So, all die Dinge, die für die gesprochen haben, das Lesen der Defense vor dem Snap, die Führungsspielerqualitäten, das alle Pässe machen können, einen sehr sauberen, sicheren Arm zu haben, einen sehr hohen Rhythmus ins Spiel zu bringen. Also ich sag mal so, Stafford und Manning stehen vor allem auch dafür, Drives abzuspulen. Also nicht einfach so, ich sag mal, was wir von vielen krassen Athleten haben, die auch die letzten Jahre immer wieder im Draft waren, dass sie einfach so, da kommt ein Highlight, da kommt noch ein Highlight und ansonsten muss man aber irgendwie sich mit Laufspiel auch mal durchretten oder mit einem Yards After Catch Run. Bei Manning und Stafford wusstest du einfach, dass die wie so ein Uhrwerk können die das runterbringen. So. Aber halt eben, die brauchten auch ihre Zeit, um quasi in diesem Bereich der Entscheidungsfindung sich noch zu verstärken, sich noch deutlich zu verstärken. Ja, und das passt eben alles zu CJ Stroud. Also deswegen gehe ich davon aus, dass die Panthers, nicht weil er in Mockdrafts jetzt gerade überall an 1 genannt wird, sondern weil ich das auch in dem Moment, als der Trade mit den Panthers gemacht wurde, bevor irgendein Mockdraft veröffentlicht wurde, schon gesagt habe, es ist Stroud, weil man hat nicht nur die Idee, dass man einen Quarterback draften möchte, sondern man hat auch einen genauen Plan für diesen Quarterback bereits aufgestellt. Und der Plan schreit einfach förmlich nach CJ Stroud.
Ja, wir hatten es schon am Anfang der Folge. Was hilft einem Rookie-Quarterback? Ein Veteran-Receiver. Sie haben jetzt im Trade DJ Moore abgegeben. Sie haben aber noch den 8. Pick in der 2. Runde. Und wir gehen jetzt mal davon aus, an 1 Quarterback. Holen Sie mit Ihrem 2-Runden-Pick gleich einen Receiver? Wenn ja, welchen? Welchen Typus Receiver siehst du an dieser Stelle für die Carolina Panthers?
Ja, das ist spannend. Das ist wirklich spannend.
Weil ich hoffe für CJ Stroud, um das mal offen zu sagen, dass sein bester Receiver, den er in irgendeiner Form haben wird, ja, nicht Laviska Shenault ist oder wer auch immer da gerade rumläuft. Also das ist ja alles, ich meine, wir reden hier, sie haben DJ Chark geholt, ja, spannende Outside-Präsenz. Sie haben Adam Thielen geholt, eine perfekte Nummer 2, aber zumindest eine Veteran-Lösung. Sie haben Terrace Marshall, den ich gut finde. Ich mag auch Preston Williams, den mochte ich bei den Dolphins schon immer, aber die haben halt keine 1 und auch Adam Thielen ist ja noch eine 2, ich weiß es nicht. DJ Chark ist eine gute Outside-Präsenz, aber er ist keine Nummer 1, kein Nummer 1 X-Receiver. Und Terrace Marshall muss auch noch erstmal zeigen, dass der Hype, der um ihn ist, in irgendeiner Form, ja, überhaupt gerechtfertigt ist. Und Laviska Shenault hat auch noch nicht das gezeigt. Und Chai Smith, ja, also denen fehlt auf Receiver einfach noch Qualität.
Was, denke ich, für die Panthers entscheidend ist bei der Suche nach Wide Receivern, weil das hat letztendlich auch, wir reden jetzt so, als wenn CJ Stroud der neue Quarterback der Panthers wird.
Ja.
Und wir reden davon, dass die Panthers einen klaren Plan für ihre Leute haben. So, und was CJ Stroud halt immer sehr gerne mochte, waren, und was die Liga auch sehr gerne mag, das ist Speed. So. Chris Olave und Garrett Wilson kann man natürlich für ihr Route-Running loben und alles, was dazu gehört, aber die sind halt beide rund um 4,3 Sekunden im 40-Yard-Dash gelaufen. Die sind halt feilschnell beide. So. Ja. Und das ist, was Stroud halt echt gut gefallen hat. Der hat ja gar nicht so viel und gerne mit Jackson Smith und Jigba zusammengearbeitet, der ein bisschen langsamer ist, ne? Sondern jetzt halt eher wieder mit einem Marvin Harrison Jr. Und das ist, denke ich, das, wo man hinschielen sollte. Vielleicht ist das nicht unbedingt in der zweiten Runde schon der Fall. Vielleicht geht man da auch nochmal auf eine Verstärkung im restlichen Team. Aber Trey Palmer zum Beispiel, der eindeutig einer der schnellsten im Draft, im Combine gewesen ist und sein Potenzial sicherlich auch noch nicht abgerufen hat, wenn man bedenkt, mit wem der bisher so zusammengespielt hat. Also das sind halt Quarterbacks gewesen in Nebraska, die jetzt weniger diesen Speed ausnutzen können, wie CJ Stroud das wahrscheinlich getan hätte, wenn er dort gespielt hätte. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, in der Kombination sehr gerne sehen möchte.
Ich sage immer noch Marvin Mims. Wo bleibt Marvin Mims? Der ist eine 4-3-8 gelaufen.
Ja, auch in dem Bereich bewegen wir uns, ja. Marvin Mims gerne. Wir können auch über Tank Dell können wir natürlich gerne reden. Sehr kleiner.
Aber der ist geil.
Dell, ne? Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der in der NFL wirklich erfolgreich sein wird, aber guckt euch mal ein Highlight-Tape von Dell an. Das ist cool. Also der sieht aus wie so ein Joystick. Tatsächlich.
Genau. Also das ist halt die Kategorie, wonach die Panthers, glaube ich, gucken werden. Shifty, speedy, also sehr agil, sehr schnell. Das ist das, was Stroud hat seine Receiver auch gerne. Also klar sprechen wir davon, dass Spieler Yards nach dem Catch machen und dass das irgendwo auch ein Vorteil dann dass Stroud das vielleicht auch braucht, dass es eventuell sogar eine Schwäche von ihm ist. Aber auf der Kehrseite der Medaille gilt halt, Stroud bringt seine Receiver aber auch konstant in die Situation, dass sie das machen können, dass sie in vollem Speed die Bälle aufnehmen können und damit viele Yards nach dem Catch machen können. Und das sind halt alle Spieler, wenn wir das durchgehen, die das lieben werden, dass sie einen Quarterback haben, der sie einfach in vollem Lauf anwirft und mit dem sie dann die Bälle weiterverarbeiten können, weil wenn die abgestoppt sind, verlieren die aufgrund ihrer fehlenden Physis eigentlich jeglichen Vortrieb. Dann sind die sehr schnell gestellt. Das musst du eigentlich, ob jetzt Mims, Dell oder eben auch Trey Palmer da ist, das musst du allen Spielern eben geben. Und Stroud wäre dieser Quarterback, der das kann. Mhm. Und ein Terrace Marshall ist ja noch da, der auch gar nicht so schlecht damals im Draft wegkam. Und jetzt denke ich auch noch mal einen Schritt nach vorne gehen.
Die dritte Chance bekommt?
War der nicht? Ja, gut. Ne? Er war halt sowieso im Schatten von DJ Moore und hatte natürlich auch grausames Quarterback-Play. Also ich würde es jetzt tatsächlich nicht abschreiben. Man darf jetzt aber auch nicht so argumentieren, dass die Panthers DJ Moore weggetradet haben, weil sie wissen, dass Terrace Marshall der Next Man Up ist. Also die waren schon in der Situation, dass sie halt Moore mitgeben mussten, um den Trade überhaupt machen zu können.
Kommen wir zu den Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons
ein schöner Bericht drüber. Also die Bears haben Brian Burns, Derek Brown oder DJ Moore zur Position gestellt. Einer der drei Spieler soll das sein und die Panthers haben sich für DJ Moore entschieden.
Meinst du das schlau?
Ich bin sehr dankbar darum.
Sehe ich tatsächlich auch so. Also, obwohl ich beide anderen auch schätze, ist das, finde ich, die beste Wahl.
Ja, die Argumentation des Front Office der Panthers war, Burns und Brown sind noch unterm Rookie-Deal.
Ja.
Und deshalb für die Zukunft noch mal wichtiger als ein DJ Moore, der halt in einem Umbau, der jetzt wahrscheinlich auch ein paar Jahre dauern wird, einfach das Cap dann zu sehr belastet die nächsten Jahre.
So kann man es argumentieren. Und die Defense der Panthers ist gut. Muss man halt auch mal, da haben sie viel junges Blut und die Defense gefällt mir wirklich. Kommen wir zu den Atlanta Falcons, die eine interessante Free Agency hingelegt haben. Jesse Bates geholt, Taylor Heinicke geholt, Lorenzo Carter geholt, Jonnu Smith geholt, Lindstrom und Caleb McGarry gehalten. Lindstrom vielleicht overpaid, dafür Caleb McGarry zu einem guten Preis gehalten. So, und ich glaube, zusammen
Zusammenpasst dann wieder, ja.
Zusammenpasst es irgendwie dann schon wieder. Eigentlich haben sie nur auf Cornerback Isaiah Oliver abgegeben. Sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, zwei Viertrunden-Picks, einen Fünftrunden-Pick und zwei Siebtrunden-Picks. Was würdest du eher angehen? Also sie haben Playmaker. Das kann man sagen. Drake London, Kyle Pitts, vielleicht Jonnu Smith. Ist schon spannend. Vielleicht fehlt denen da nochmal irgendeine Alternative zu Riesen, sondern vielleicht auch mal eine kleine Option. Aber sie hatten keinen Pass-Rush. Und sie brauchen immer noch jemanden, der gegenüber von AJ Terrell, den ich für einen Top-5-Corner halte, sozusagen einfach ein Need erfüllt. Weil Jesse Bates ist ein überragender Safety. Du hast mit AJ Terrell einen überragenden Corner. Was würdest du eher priorisieren? Den Edge-Verteidiger oder den Cornerback? Mhm. Acht, könntest du vielleicht, ich weiß nicht, wie du das ansiehst, einen Christian Gonzalez noch kriegen, beispielsweise.
Genau das ist der Punkt. Also ich glaube, die Falcons können hier Best Player Available bzw. Best Defense Player Available gehen. Spannend sind sicherlich die beiden Prospects, Christian Gonzalez und Tyree Wilson. Die beide auf ihrer Position, und das will schon in der Präsenz von Will Anderson was heißen, die besten Spieler der Draftklasse werden können, wenn wir dann in 3-4 Jahren darauf
gucken. Weil Will Anderson jetzt schon weiter ist als Tyree Wilson, Tyree Wilson aber körperlich mehr Potenzial mitbringt.
Genau, die Grundlage von Will Anderson ist einfach nochmal mehr da. Das macht ihn einfach zum besseren, weil kompletteren Prospect. Aber das Potenzial von Tyree Wilson ist mindestens genauso hoch, wenn ich höre. Und das macht es natürlich zu einem lukrativen Spieler, den du an der Stelle holen möchtest. So, und auch hier ist letztendlich entscheidend darüber, wie das Board fällt. Also du kannst hier die Secondary, und ich habe das jetzt schon in, das ist jetzt die dritte Folge, in der ich das sage, die Falcons können die Secondary zu einer absoluten Stärke ihres Teams machen, wenn sie jetzt noch den richtigen Spieler dazu holen. Und das wäre mit Christian Gonzalez zum Beispiel der Fall. Muss man aber auch bedenken, dass es auch andere Cornerback-Optionen gibt, die vielleicht auch später dieses Team noch besser machen können, weil du schon sagst, hä, es ist halt auch noch die zwei da. Dann geht er hinten natürlich eher zu Tyree Wilson. Der muss aber natürlich auch erstmal noch da sein, weil den haben wir zum Beispiel auch, glaube ich, als wir über die Detroit Lions geredet haben, haben wir den da, glaube ich, schon mit genannt und so weiter. Also da sind doch einige Teams, sage ich mal, die auch vor den Falcons dran sind, die eventuell Interesse an ihm haben können. Mhm. Gilt natürlich auch für Gonzalez. Also muss einfach gucken, wen du von den beiden dann noch kriegst. Ich glaube, wenn ich es dann abwägen würde, würde ich aber mit Wilson gehen, wenn beide noch da sind.
Würde, wenn du dir die Körpertypen anguckst, die in den letzten Jahren gedraftet worden sind von den Falcons, würde Tyree Wilson natürlich unglaublich gut passen. Weil Drake London und Kyle Pitts als First-Rounder der letzten Jahre sind auch körperliche Freaks, so wie Tyree Wilson einer ist.
Ja, die legen schon sehr viel Wert auf athletische Traits. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Ryan Pace da mittlerweile ja auch noch rumrennt im Front Office, auch wenn er nicht der GM ist, so offiziell, aber bei der Spielerbewertung und Auswahl schon ein Wörtchen mitzureden hat, dann, und man sieht, was die Bears halt unter ihm alles so gedraftet haben, dann ist doch sehr offensichtlich, was man in Atlanta bevorzugt. Und es ist vielleicht eher das Potenzial als das, was der Spieler bereits jetzt zeigt.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Tampa Bay Buccaneers. Die Tampa Bay Buccaneers im Jahr 1 nach Tom Brady. Sie haben als Ersatz Baker Mayfield geholt. Sie haben Jamal Dean irgendwie gehalten. Sie konnten auch Lavonte David irgendwie halten. Sie haben Anthony Nelson geholt und Aaron Steeney. Sie haben abgegeben Rakeem Nunez, aber auch Leute wie Jack Mason beispielsweise. Also sie sind aber, das darf man immer noch nicht vergessen, sie haben eigentlich immer noch einen interessanten Roster. Ich meine, sie haben immer noch Mike Evans, sie haben immer noch Chris Godwin, was eins der Top, wenn fit, eins der Top-Receiver-Tandems der ganzen Liga ist. Jetzt haben sie mit Baker Mayfield einen, ich sag mal, Low-End-Starter, der auch einen guten Job machen kann, haben aber einen klaren Need in der O-Line. Das hat man letztes Jahr auch gemerkt. Sie haben ihren eigenen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, zwei Fünftrunden-Picks, drei Sechstrunden-Picks und einen Siebtrunden-Picks. Was ist die Strategie der Tampa Bay Buccaneers? Sagen Sie, wir sind jetzt komplett im Übergangsjahr, wir wollen einfach den Deadcap jetzt einfach schlucken und wir wollen jetzt diesen Kader jetzt mal einfach mal clean ziehen und sagen, okay, wenn wir gute Angebote für Mike Evans und Chris Godwin kriegen, sind die halt auch weg. Oder sagst du, die gehen nochmal all in und mit aller Kraft nochmal ein letztes Mal in die Playoffs, weil, machen wir uns nichts vor, das ist möglich in dieser Division, irgendwie so mit 9 Siegen in die Playoffs zu kommen.
Und das ist die Krux. Im Endeffekt sind Playoffs halt echt lukrativ. Das wollen Spieler erreichen, das wollen Coaches erreichen. Nicht umsonst werden nachher auch Playoff-Records und solche und Playoff-Teilnahmen gegengerechnet, wenn du deinen Job verlierst und wieder woanders vielleicht als Trainer einen neuen Job kriegst, ne? Dann ist so Playoff-Erfahrung und so spielt da schon eine Rolle, wenn es darum geht, den zu bemessen. Und es spielt natürlich auch Geld in die Taschen. Also die Division gewinnen und nochmal ein extra Heimspiel kriegen, wenn man bedenkt, du hast halt sonst 8 im Jahr, brauche ich dir als BWLer nicht vorrechnen, was das ausmacht, wenn du plötzlich noch 9. Heimspiel kriegst mit vollen Einnahmen.
Also ne? Plus TV-Geld und so.
TV-Geld, genau. Also, ne, aber das ist halt alles, was du dann kriegen kannst. Die Spieler kriegen ja gar nicht großartig mehr für eine Playoff-Teilnahme. Also das ist ja das Schöne daran, die Gehälter und so steigen ja nicht exorbitant mit. Also die machen sich da richtig die Taschen voll, wenn ein Team in die Playoffs kommt. Und du kannst mir halt nicht erzählen, dass du, wenn du die Division siehst, dass du vor der Saison sagst, ja, nö, aber das wollen wir nicht haben, weil wir blicken langfristig in die Zukunft. Wir haben da Pläne, ne, so, nee, machst du nicht. Und dann hast du natürlich auch mit Baker Mayfield und dem, was das Team momentan hergibt, in der Division, hast du eine Chance. Und vielleicht setzt du deshalb auch weniger auf Talent mit Perspektive, sondern mehr auf das, was dir ein Spieler jetzt schon geben kann. Und da ist so ein Name, der mir einfällt, Edge Defender Miles Murphy, der macht nichts verkehrt. Also wirklich, Miles Murphy ist einfach, wenn du den siehst, der spielt quasi fehlerlos. Aber Miles Murphy ist halt auch niemand, der irgendwie 2-stellige Sackzahlen hinlegt, ein übertriebener Playmaker ist, für den du jetzt irgendwie einen Gameplan zurechtlegen musst, ne? Weil der halt so übertrieben krass ist, dass du den nicht gestoppt kriegst. Der würde da halt hinpassen, weil Tampa Bay damit auf jeden Fall nochmal eine Lücke gestopft kriegt und was bekommt, was sofort Plug and Play, sofort spielen kann und sofort auf einem Level spielen kann, wie Tampa's braucht.
Ja, also gilt auch als einer der Spieler, die am meisten Pro-Ready sind. Ne?
Ja, ja.
Wen würdest du ansonsten, wenn du sagst, okay, Miles Murphy, sagst du, O-Line ist ein Thema oder sagst du, das ist jetzt zu unsexy, da holt man sich eher eine Veteran-Lösung und holt sich einen 45-jährigen Jason Peters?
Ja, brauchst natürlich nicht drüber reden, du bist bei Offensive Tackle natürlich mit dem Markt, wenn du Brandon Walter auf Tackle hast. Ich kann über ihn nichts sagen. Ich meine, wir sagen alle, die haben keinen Left Tackle. Ich kenne zu wenig über Brandon Walter und weiß nicht, was sie eventuell von ihm halten, warum sie da momentan noch nicht aktiv geworden sind. Wer weiß, wir haben auch schon andere Überraschungen gesehen. Leute, die langfristig dann plötzlich aufkamen. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass sie noch einen Tackle brauchen. Dann ist halt aber die Sache, wenn wir es halt durchgehen, wen an der Stelle nehmen. Wir haben gerade schon gesagt, Danielle Wright ist ein Right-Tackle. So,
ja.
Und nichts anderes. Und den haben sie mit Tristan Wirfs. Da brauchen sie niemanden mehr. Tristan Wirfs wechselte meiner Seite auch nicht nach links rüber. Und Broderick Jones, ich befürchte tatsächlich, bei dem, was jetzt in den letzten Wochen plötzlich an Hype aufkommt über diesen Spieler, dass der nicht mehr in erreichbarer Nähe ist für die Bucks. Vielleicht ist sogar ein Uptrade dafür notwendig, dass du so einen Spieler kriegst, weil der hat nicht unbedingt weniger Entwicklungspotenzial als ein Paris Johnson.
Ja.
Und also je länger ich das betrachte und nachdem ich eben auch die Combine-Werte gekriegt habe, was ich von Forschungsgesprächen halt höre jetzt, die tun sich nicht mehr viel. So, jetzt kannst du natürlich sagen, gut, dann könnten beide irgendwie droppen, aber das Need auf Left Tackle ist halt bei Teams so hoch. Also es gibt so viele Teams, die was brauchen. Und einen richtig guten Left Tackle zu haben, ist halt einfach Gold wert in dieser Liga. Viele Teams würden argumentieren, ist immer noch wichtiger, als einen Wide Receiver zu haben. Dann musst du eigentlich an der Stelle davon ausgehen, dass auch ein Broderick Jones nicht mehr an 19 da ist. Hm. Ja. Und dann kannst du eigentlich auch schon bis zur zweiten Runde. Das ist so ein bisschen das Dilemma für Tampa.
Aber kannst du ja theoretisch auch machen. Also wenn du nicht viel Qualität verlierst in dem Sinne, finde ich das sogar okay.
Was?
In der zweiten Runde einfach einen Tackle holen.
Ja, weil wenn wir dann über die sichere Bank reden, Matthew Bergeron oder so.
Genau, ne?
So,
richtig, das wäre nämlich Matthew Bergeron oder so, Cody Marsh, den haben wir auch schon mal erwähnt, aber selbst den ist ja, das ist ja sowieso ein Guard für dich. Aber Blake Freeland, Duncan, die holst du ja nicht in der ersten Runde.
Jalen Duncan. Nee, und die sind halt ultra roh. Also ganz ehrlich, ja. Jalen Duncan oder Blake Freeland, werden die auf einem Run für dieses Jahr nochmal Division Champion zu werden, werden die dir nicht viel helfen. Also, Eben. Das bringt dir dann gar nichts weiter. Dann kannst du auch genauso gut gucken, was du aus Brandon Walter rausholst.
Ja, also von daher, die Tampa Bay Buck, das ist tatsächlich aber eine Franchise. Irgendwann wird der Punkt kommen, da sind die halt alle mal zu alt. Und den Punkt dürfen sie nicht verpassen.
Das ist das eine, und irgendwann wird der Rest der Division halt auch nachlegen, ne? Also wenn wir jetzt überlegen, dass halt mit den Panthers ein Rookie-Quarterback starten wird, dass Desmond Ridder in Jahr 2 geht, dass die Saints gerade sich einen neuen Quarterback geholt haben. Irgendwie sind halt gerade drei Teams dran, an deren Thron zu sägen. So, und es reicht ja nur ein Bein, das bricht. Also im Endeffekt, eines dieser drei Teams muss jetzt aufgehen und die Buccaneers von dieser Spitze verdrängen. Und dann wissen wir auch, dann werden die Bucks auch Luft holen. Dann werden sie vielleicht sogar schon zur Halbserie ihre Pläne aufgeben, dass man dieses Jahr noch den Divisional Champion holen kann. Wenn sie feststellen, nee, das läuft hier ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben, dann können wir auch jetzt den Umbruch einleiten, der sowieso zwangsläufig irgendwann gemacht werden muss.
Was sagst du zum Hot-Take? Todd Bowles ist im Jahr 2024 nicht mehr Coach der Tampa Bay Buccaneers.
Ich glaube tatsächlich, dass Todd Bowles Head Coach ist, weil man eben sich in diesem Fenster, weil man in diesem Fenster bleiben will und weiß, alles, was wir dafür tun, was neu ist, was Veränderung bringt, sorgt jetzt eigentlich dafür, dass wir uns eher aus dieser Situation rausbegeben. Deswegen trennst du dich nicht von Todd Bowles. Aber ob er der Richtige ist, um einen Rebuild einzuleiten, das haben wir ja letztendlich bei den Jets auch schon gesehen, dass er da kein guter Kandidat für ist. Dann wirst du dich dann von ihm trennen. Aber jetzt halt zu sagen, ey, neuer Coach, neuer Playcaller, neuer Offense-Coordinator, Defense-Coordinator, das sorgt ja alles wieder für Unruhe, die du gerade, also du hast ja nicht viel Spielraum, wenn du diese Division gewinnen willst. So,
ja.
Ne? Dann nimmst du halt mit der soliden Wahl Vorrang.
Ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir zu den New Orleans Saints. Die New Orleans Saints, du hast es schon gesagt, haben einen neuen Quarterback. Derek Carr war in der AFC West wahrscheinlich der schlechteste Quarterback, und in der NFC South ist er entweder der beste oder der zweitbeste Quarterback. Das sagt viel über ihn aus. Sie haben Shepard, Jamal Williams als Running Back, Kalen Sanders. Sie haben Jameis Winston im Backup-Vertrag gegeben. Sie haben aber auch Abgänge wie Shai Tuttle, Marcus Davenport oder Andy Dalton. Sie haben ein interessantes Waffenarsenal mit Chris Olave, Michael Thomas, Alvin Kamara. So, sie haben mit Derek Carr jetzt auf jeden Fall einen Upgrade auf Quarterback geholt. Sie haben noch eine okaye O-Line, würde ich sagen, wenn nicht sogar eine gute O-Line. Trotzdem, Interior Line und Defensive Line ist ein Need. Right Receiver immer ein Need, zumindest eine Nummer 3. Aber ich gehe mal davon aus, Interior Line und Defensive Line. Wann kommt, sagen wir mal, der Nachfolger von Cam Jordan? Das ist die Frage, die ich mir vor diesem Draft stelle. Und du hast mit den Saints, die haben den 29. Pick in der ersten Runde, den 9. Pick in der zweiten Runde, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, 2 Fünftrunden-Picks und 2 Siebtrunden-Picks. Traditionell eigentlich ein Team, was gut draftet. So. Jetzt kommst du. Was würdest du eher priorisieren, und wenn ja, wen würdest du holen?
Ja, die Saints sind in einer Situation, in der sie dann so ein Jalen Duncan, Blake Freeland eben holen können für die Perspektive. Das ist das eine. Aber auch für sie gilt ja in dieser Division. Eigentlich willst du dranbleiben. Und dann ist Osiris Torrance als Guard natürlich jemand, der dir vor allem, und das ist, glaube ich, etwas, wo die Saints jetzt so peu à peu ihr Gesicht verändern werden. Die werden halt jetzt mehr auf den Lauf gehen.
Mhm.
Ne? Osiris Torrance, ein massiver Runblocker einfach. Da hat er seine Stärken. Und mit Kamara, mit Jamal Williams und, was ich auch nicht ausschließen würde, noch einem Running Back, der eher so diesen, das ist halt die Frage. Gehen Sie, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man hier eher so auf die Nachfolge von Kamara setzt, ne? Und da schon so eine Option hat. Jahmyr Gibbs an 2-9, wenn du dann wieder dran bist, ne? So, du hast jemanden, der Kamara bereits entlasten kann im ersten Jahr, der dir noch mehr Snaps im Lauf eben gibt, weil viel mehr kann Kamara letztendlich auch nicht machen in diesem Team. Der bleibt dann eben frisch. Und du hast gleichzeitig so eine langfristige Option gesetzt, weil wenn Kamara sich jetzt so langsam ausläuft, dann kannst du wieder auf einen ähnlichen Spielertypen gehen, während Jamal Williams einfach so diese Dunkings macht, ne? So für das letzte Jahr halt einfach reinballert. Das, was er bei den Lions im letzten Jahr eben auch gemacht hat. Unfassbar sympathischer Spieler ja auch, kommt dazu noch. Da würde Torrance einfach passen, um in diesem Fenster zu bleiben. Wozu eben auch Derek Carr passt. Ich meine, du holst ja keinen Veteran-Quarterback, um jetzt ein Rebuild einzuleiten. Also das
ist richtig.
Das sehe ich irgendwie nicht. Auch wenn natürlich auf Left Tackle was gebraucht wird. Da guckst du, glaube ich, eher in den späteren Runden mal, was du eventuell dahinter entwickeln kannst. Und Jalen Duncan wird dann wahrscheinlich schon weg sein, ne? Was haben wir denn für... jetzt bin ich tatsächlich selber gerade am gucken, wen haben wir denn als...
Ja, aber so geht's mir nämlich auch. Also ich persönlich, um das hier mal zu überbrücken, ich war bei den Saints sofort bei Kansay von Pittsburgh, den Defense-Liner.
Kalijah Kansay, ja.
Ja, Kalijah Kansay, der so ein bisschen Interior, undersized ist, aber einen guten Motor hat, eine gute Athletik hat, gute Moves hat. Schon mit Aaron Donald verglichen wird, das finde ich mal ein bisschen unfair. Du kannst jemanden nicht mit Aaron Donald vergleichen. Das ist einfach so, du vergleichst jemanden noch nicht mit Tom Brady, bevor dass er mal so erfolgreich wird wie Tom Brady oder sowas. Das machst du einfach nicht. Aber der Spielertyp gefällt mir und irgendwie würde der meiner Meinung nach zu den Saints passen. Und an dieser Stelle ist der, glaube ich, noch da.
Das Problem ist bei Kalijah Kansay, und ich meine, irgendein Team wird den Runde 1, Anfang Runde 2 holen. Ne? Ja. Bei Donald hat man damals argumentiert, der ist zu klein, der ist nicht, der wird sich nicht durchsetzen in der NFL, der hat zu kurze Arme, das hat keinen Zweck. So. Jeder, der abseits dieses normalen Rasters, was man aufstellt für Spieler, aber das Videomaterial von Aaron Donald gesehen hat, hat gesehen, das interessiert den aber einen Dreck, dass der zu klein ist und zu kurze Arme hat, weil der so übertrieben dominant spielt. Seitdem Donald das jetzt gut macht, sagen irgendwie viele Entscheidungsträger, ey, das können wir aus anderen Spielern, die ein bisschen kleiner sind und zu kurz geraten sind, ja auch machen. Ging sich bis jetzt aber nicht aus. Und das ist halt der große Unterschied zu Kalijah Kansay. Wenn du dir sein Tape anguckst, wirst du das, was du gerade von ihm vorgelesen hast, wirst du nicht bestätigen. Weil diese Dominanz ist einfach nicht da. Das ist, der hat ordentlich gespielt, aber das ist kein besonderer Spieler. Und wenn ich dann einen zu kleinen Spieler habe und der hat mich am College noch nicht mal überzeugt, dann weiß ich nicht, ob der sich in der NFL durchsetzen wird.
Ne, für mich war Kalijah Kansay, ich habe mich mit dem Spieler tatsächlich ein bisschen beschäftigt.
Das glaube ich dir sofort.
Aber der Typ hat ein gutes Highlight-Tape.
Ja.
Aber der Unterschied zwischen, ich habe ein gutes Highlight-Tape und ich bringe dir gutes Game-Tape, das ist ein Unterschied. Also das ist bei ihm wahrscheinlich bei den, sagen wir mal, bei den 5, 6 Prospects, die man so in der Defensive Line halt hoch hat, eigentlich total spannend, weil da für mich die Diskrepanz aus Highlight-Tape und Game-Tape mit am größten ist.
Das ist der Fall, ja. Das ist der Fall. Und deswegen, also ich wäre da sehr vorsichtig mit ihm, ja.
Was hältst du von Leuten wie Will McDonald, dem vierten?
Ja, das ist doch interessant. Das ist doch interessant, ja. Und bei den Tackles bin ich dann eben zum Beispiel, um das jetzt noch zu sagen, zum Beispiel bei Connor Galvin, bei Blake Freeland wegen mir auch, der wird ja nicht Runde 1 gedraftet, das glaube ich momentan.
Das glaube ich auch nicht. Also dafür ist er nicht, nicht fertig genug, oder?
Nee, der ist tatsächlich noch sehr weit davon weg. Und das sind so Spieler, die ich dann wirklich aufbauen kann, ne?
Ja. Oder immer noch, wenn wir bei Edge bleiben, BJ Ojulari. Ich hoffe, dass dieser Typ irgendeinen Team, also einfach nur, weil ich selber begeistert bin von ihm. Weil ich finde, dem kann man gut Football spielen zugucken.
Ja, und ich habe vor ein paar Tagen noch gelesen, dass er einer derjenigen ist, die jetzt plötzlich in die erste Runde sneaken. Also, wo jetzt sich doch mehr Teams damit anfreunden können, dass das ein Spieler ist. Wenn man den haben will, muss man da wahrscheinlich schon in der ersten Runde für gehen. So, wo bisher noch die Hoffnung da war, da können wir in der zweiten noch für hochtraden.
Ja. Ja, das ist schon spannend. Ich würde sagen, wir haben den Süden geschafft. An dieser Stelle, es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat, wie immer, Philipp.
Ja, ich mache mich gleich als nächstes an die Aufnahme über die Secondary, weil die Defensive Backs wollen wir euch dann ab morgen präsentieren.